Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Verleihung der Big Brother Awards Deutschland aus der Hechelei in Bielefeld. Die Big Brother Awards werden in diesem Jahr zum 20. Mal verliehen. Gerne hätten wir das wie in den vergangenen zwei Jahren auch wieder im Stadttheater Bielefeld gemacht. Für April war das geplant mit 850 Zuschauern im Saal, mit großem Fest, mit toller Band, aber ging ja leider Corona-bedingt nicht. Und weil das Theater zur Zeit die ganzen ausgefallenen Premieren von April, Mai, Juni nachholen muss, kann die Big Brother Award Verleihung auch jetzt dort nicht stattfinden. Trotzdem vielen Dank an das Theater. Sie haben alles versucht, um einen Termin möglich zu machen. Vielen Dank auch an die Hechelei, in der wir dieses Jahr wieder die Veranstaltung durchführen können. Hier sind heute Abend etwa 50 Zuschauer sowie nochmal so um die 50 an der Veranstaltung beteiligte Menschen. Mehr dürfen zurzeit nicht in diesem Raum sein, aber wir grüßen ganz herzlich in alle Welt, wo immer ihr uns jetzt auch zuschaut. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und aus dem Saal kriegt ihr schon mal unseren Applaus. Es wird heute Abend auch zwei Fernseh-Live-Schalten geben vom WDR. Sie bemühen sich natürlich, die Veranstaltung nicht zu stören, aber ganz stumm kann man Interviews auch nicht führen. Also man wird es möglicherweise wahrnehmen. Bitte um Nachsicht. Einer, der jetzt ganz bestimmt auch zuschaut, ist der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum. Gerhard Baum ist seit langem auch ein aufmerksamer Beobachter der Big Brother Awards und ein Unterstützer. Bereits zum 10-jährigen Jubiläum der Big Brother Awards hat er ein Grußwort geschickt. Regie, bitte jetzt schon mal in die Startlöcher gehen. Und die erste Begegnung von Gerhard Baum mit Padelun und Rena Tangens gab es im Jahr 2008 bei einer Preisverleihung für bürgerschaftliche Initiative und Zivilcourage. Gerhard Baum bekam den Theodor-Heuss-Preis verliehen und Digitalcourage, damals noch unter dem Namen Föbot firmierend, bekam die Theodor-Heuss-Medaille. Die Verbindung zu Gerhard Baum ist nie abgerissen und umso größer war die Freude, als er zusagte, auch für heute Abend ein Grußwort einzusprechen, das wir jetzt per Video sehen werden.
Ja, 20 Jahre Big Brother Award, Anlass zu feiern. Der Hintergrund ist eine Revolution, ist eine Zeitenwende. Die digitale Revolution erfasst alle Lebensbereiche, sie verändert unser Leben, die Politik und bedarf der Kontrolle. Es gibt unübersehbare Fortschritte. Die Internetrevolution ist ein Innovationsmotor, das wissen wir alle. Aber es gibt auch eine Schattenseite. Und diese Schattenseite heißt Überwachungskapitalismus, heißt Überwachungsstaat. Diese Schattenseite bedeutet Angriff auf die Selbstbestimmung des Menschen. Die Freiheit ist in Gefahr, die Menschenwürde ist in Gefahr. Und Internet bedeutet auch Angriff auf die demokratischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Sie können manipuliert werden und sie werden manipuliert. Also wir müssen uns wehren. Wir müssen uns wehren dagegen, dass unser Denken beeinflusst wird, dass unser Verhalten beeinflusst wird, dass die Menschen zu Befehlsempfängern eines Algorithmus werden, dass die digitale Moderne dabei ist, die Buchführung unseres Lebens zu übernehmen. Das müssen wir sehen und dagegen müssen wir uns wehren. Und wir müssen uns auch dagegen wehren, dass die digitale Weltordnung aus dem Ruder gerät. Wir brauchen eine an ethischen Grundsätzen orientierte Weltordnung. Wir brauchen in Europa Regeln. Einen Teil der Regeln haben wir in der Datenschutzgrundverordnung niedergelegt. Aber die Menschen sind gegen diese smarten Netzwerke, diese Überwachungsmechanismus immer noch unzureichend geschützt. Und das bedeutet, wir müssen die Gefahren noch genauer in Augenschein nehmen, die sich ergeben haben. Das Internet pervertiert zur Hassmaschine. Das Internet ist ein Instrument, eine Waffe der Unterdrückung. Nehmen wir nur die chinesische Situation. Die Frage ist also, wie wollen wir künftig leben? Als selbstbestimmte Bürger oder als Untertanen einer smarten Diktatur? Und hier setzt Big Brother Award an, hier setzen ihre Initiativen an. Das ist ganz wichtig, was sie machen, denn sie schaffen Bewusstsein. Viele Menschen sind gleichgültig, aber es ist wichtig, dass sie begreifen, dass wir diese Entwicklung bändigen müssen, dass wir sie gestalten müssen, dass wir sie ethischen Grundsätzen unterwerfen müssen. Und 20 Jahre Big Brother Award haben deutlich gemacht, dass sie Bewusstsein geschaffen haben, dass sie Dinge überhaupt erst in die Öffentlichkeit gebracht haben. Scoring, Kundenkarte, alles Mögliche haben sie zum Thema gemacht. Sie sind etabliert, sie sind in der Diskussion über die Internetsituation, über die Freiheitsgefahren im Internet eine feste Institution geworden. Und das von Anfang an, schon 1987 haben sie begonnen mit diesen Initiativen. Ich habe sie von Anfang an unterstützt und möchte das auch weiterhin tun. Sie leisten eine wichtige und wertvolle Arbeit der Aufklärung und eine Diskussion setzen sie im Gang in unserer Gesellschaft über diese Entwicklung. Und das ist ganz unverzichtbar. Und deshalb wünsche ich Ihnen, dass Sie das mit voller Kraft weiterhin tun. Und ich werde Sie gerne dabei unterstützen. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute.
Überwachungskapitalismus oder Befehlsempfänger eines Algorithmus, schöne Begriffe, muss ich mir merken. 87 Jahre alt ist Gerd Baum, aber immer noch mit einer unfassbaren Klarheit und Unerschrockenheit. Mega Respekt, vielen Dank, Herr Baum. Und nun zur Verleihung der Big Brother Awards 2020. In der ersten Kategorie des Abends geht es um Mobilität. Die Laudatio hält Dr. Thilo Weichert, ehemaliger Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein, heute bei der Deutschen Vereinigung für Datenschutz und im Netzwerk Datenschutzexpertise. Herzlich willkommen, Dr. Thilo Weichert.
Den Big Brother Award 2020 in der Kategorie Mobilität, wer erhält ihn? Wer hat gestern Fernsehen geguckt? Es ist die Firma Tesla Incorporated, vertreten durch die Tesla Germany GmbH in München. Und zwar nicht für das Abholzen eines Forstes in Brandenburg, um eine neue Fabrik zu bauen, und auch nicht wegen der Unfälle durch unaufmerksame Fahrerinnen oder Fahrer, die zu sehr auf die Tesla-Assistenzsysteme vertrauen, sondern die Firma Tesla erhält den Big Brother Award dafür, dass sie Autos verkauft, die ihre Insassen und die Umgebung des Autos umfassend und langfristig überwachen. Die erhobenen Daten werden permanent ausgewertet und können für beliebige Zwecke weiter genutzt werden. Der Autohersteller Tesla findet für seine Elektroautos viel Anerkennung. Das sind insbesondere Reiche und Ökos, für die das Auto ja sogar Kultstatus hat. Dass es sich dabei um Überwachungsanlagen auf vier Rädern handelt, spielt dabei offenbar keine Rolle. Die hippen Autos aus Kalifornien haben Sensoren praktisch überall, was mit dem, in dem und um das Auto herum alles passiert. Um diese Überwachungsorgie zu legitimieren, beruft sich Tesla auf allgemeine Geschäftsbedingungen, also sogenannte AGBs, und dabei auf Einwilligung, auf einen Kaufvertrag oder auf berechtigte Interesse, ist aber sehr beliebig, die legen sich im Detail nicht fest. In den AGB wird dann den Kunden mitgeteilt, was dem Unternehmen alles, ich zitiere, möglicherweise auf unterschiedlichen Wege erfasst. Unter anderem digitale Dienstleistungen aus anderen Quellen, von dem Tesla-Konto, offline, online, über ihren Browser und ihr Gerät. Und bezüglich der Erfassung über ihr Tesla-Fahrzeug erhebt die Firma den Anspruch, zum Beispiel Telematik-Protokolldaten, Fernanalysedaten, weitere Fahrzeugdaten, die Wartungshistorie, Informationen über die Ladestation, erweiterte Funktionen, Navigationsdaten sowie kurze Videoaufnahmen von den Außenkameras des Fahrzeugs zu erfassen. Welche Sensordaten an Tesla übermittelt und gespeichert werden und welche im Auto bleiben oder überschrieben werden, bleibt unklar. Und die Rechte, die sich die Firma von Elon Musk in den AGB einräumen lässt, sind insofern unbegrenzt. im Sinne des Verbraucherschutzes muss deshalb angenommen werden, dass sie alles, das, was sie sich erlauben lässt, über die AGB auch tatsächlich zu tun gedenkt. Ich zitiere: Mit der Nutzung unserer Produkte oder Dienstleistungen erklären Sie sich mit der Übermittlung von Informationen von Ihnen über Sie oder über Ihre Nutzung in Ländern außerhalb Ihres Wohnsitzlandes, einschließlich den USA, einverstanden. Also überall auf der Welt, vielleicht sogar auf dem Mars. Wer so viele Datenverarbeitungen nicht möchte, der kann widersprechen. Online, per E-Mail, per Post, an eine Adresse in den USA. Doch davon rät Tesla im nächsten Atemzug auch gleich wieder ab. Sie schreiben: Dies kann dazu, also der Widerspruch kann dazu führen, dass bei Ihrem Fahrzeug eine lediglich eingeschränkte Funktionalität, ernsthafte Schäden oder eine Funktionsfähigkeit eintreten. Es lebe die Freiwilligkeit. Eine zentrale Funktion der Tesla-Autos ist die Video- und die Ultraschallüberwachung, sowohl im Fahr- als auch im Parkmodus. Zitat: 8 Kameras gewähren eine 360-Grad-Rundum-Überwachung der Fahrzeugumgebung in bis zu 250 Meter Entfernung. Ergänzt werden sie durch 12 aktualisierte Ultraschallsensoren. Diese Sensoren dienen der Fahrassistenz und der sogenannten Autopilotfunktion, also dem halbautonomen Fahren. Sie dienen auch als Ergänzung der Dashcams, um bei Unfällen im Nachhinein Informationen auszulesen. Die Polizei und die Versicherung freut das. Unabhängig von einem Unfall lassen sich per Knopfdruck jeweils die letzten 10 Minuten abspeichern und über die USB-Schnittstelle können die einlaufenden Daten dauernd ausgelesen und ausgewertet werden vom jeweiligen Fahrzeuginhaber. Schaltet man die Kameras in den seit 2019 verfügbaren Wächtermodus, den sogenannten Sentry Mode, erfassen sie zudem dauernd die Umgebung. Bemerkt eine Kamera eine auffällige Bewegung, leuchtet auf dem Bildschirm ein roter Punkt auf und es erfolgt eine Aufzeichnung. Dafür genügt es, dass eine Person nahe am Auto vorbeiläuft oder ein anderes Auto nahe vorbeifährt. Auf YouTube können hunderte von solchen Clips besichtigt werden. Bei einer Erschütterung oder einem Eindringen in das Fahrzeug wird auf einem Smartphone Alarm geschlagen oder je nach Einstellung dreht dann vor Ort die Stereoanlage vollautomatisch auf. Was mit der Technik alles möglich ist, zeigte der Sicherheitsforscher Truman Cain, der mit wenig Aufwand einen sogenannten Surveillance Detection Scout bastelte, also einen kleinen Minicomputer, den er mit der USB-Schnittstelle der Tesla-Fahrzeuge verbunden hat. Damit konnte er sämtliche Kameras im laufenden Betrieb auswerten, Kfz-Kennzeichen erfassen und sogar Gesichtserkennung durchführen. Registriert der Scout zum Beispiel wiederholt das gleiche Kennzeichen, so sendet er automatisch eine Benachrichtigung an das Handy des Halters sowie auf den Autobildschirm, so mit der Information: Ein Auto verfolgt dich. Eine weitere Kamera befindet sich in den Tesla-Modellen 3 und Y im Innenraum, oberhalb des zentralen Rückspiegels. Sie ist auf die Fahrzeuginsassen gerichtet. Tesla-Chef Elon Musk rechtfertigte in einem Video diese Kamera damit, dass seine Autos für Fahrer, Vermittlungen oder als selbstfahrende Taxis genutzt werden sollen. Und über die Innenkamera könnten so Dritte bei Beschädigungen oder bei Verschmutzungen zur Verantwortung gezogen werden. Musk ist damit nicht am Ende seiner Überwachungsfantasien. Per Twitter teilte uns mit, untermalt von Musik, dass seine Firma an einem Feature arbeitet, das Tesla-Modelle mit Passanten sprechen lässt. In einem Video spricht dann ein Modell 3 einen Fußgänger an: Steh nicht nur herum und starre mich an, steig ein. Musk erklärt dazu: Teslas werden bald mit Menschen sprechen, wenn ihr das wollt. Das ist real. Nicht mehr lange und diese geparkten Autos mischen sich also ungebeten in unsere Gespräche ein, wenn wir uns bei einem Spaziergang in Ruhe unterhalten wollen. Tesla erwähnt die seit 2018 in Europa geltende Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, in ihren AGB mit keinem Wort. Die AGB sind teilweise nur über mehrere Klicks abrufbar, enthalten keine Datumsangabe und können jederzeit einseitig geändert werden, was auch tatsächlich passiert. Und sie berufen sich für die Übermittlung in die USA auf das sogenannte Privacy Shield. Das Privacy Shield wurde kürzlich vom Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt. Also verstößt schon der Normalbetrieb von Teslas gegen die DSGVO. Von einer Datenschutzinformation, Zitat der DSGVO, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache, das wird von der Datenschutzgrundverordnung gefordert, für die Erarbeitung kann also keinerlei Rede sein. Ein weiterer Kritikpunkt, die Pseudozustimmung wird vom Eigentümer des Autos erhoben, also zumeist vom Alter oder von der Halterin. Erfasst werden aber vorrangig die Daten der Fahrerin und der Fahrer und der Mitfahrerin, die mit dem Halter nicht identisch sein müssen. Ein absolutes No-Go nach europäischem Datenschutzrecht ist die Dauererfassung der Autoumgebung, also des öffentlichen Raums. Wenn Menschen gefilmt und aufgezeichnet werden, die nur an einem Auto vorbeigehen, ohne dass sie sich konkret verdächtig machen, so ist das klassische illegale Vorratsdatenspeicherung. Im öffentlichen Raum werden wir also von den Teslas erfasst, verfolgt, gefilmt und möglicherweise identifiziert, je nachdem, das wissen wir nicht, welche Technik im Auto gerade aktiviert ist. Wir wissen nicht, was das Auto tut. Ebenso ist es für die Betroffenen nicht erkennbare Videoüberfassung im Innenraum, die aus Datenschutzsicht eindeutig unzulässig ist. Fazit. Für uns ist offensichtlich, dass die Tesla-Autos schlicht und einfach unzulässig sind. Wer einen Tesla kauft, und es gab 2019 allein 10.000 Neuzulassungen in Deutschland, müsste zunächst viele Dienste deaktivieren, um die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Ohne Datenschutzbelehrung dürfte er niemanden ans Steuer lassen und niemanden mitfahren lassen. Tesla ist damit ein Fall für die zweifellos total überforderten Datenschutzaufsichtsbehörden. Wir haben nichts gegen Kfz-Assistenzsysteme. Ich habe auch persönlich nichts gegen halbautomatisiertes Fahren. Dafür sind definitiv Sensoren oder sogenannte künstliche Intelligenz notwendig. Aber diese Daten können und müssen aus Datenschutzsicht im Auto bleiben. Eine Datenweitergabe und eine externe Speicherung und Auswertung muss auf definierte Situationen, zum Beispiel das Auslösen eines Airbags, beschränkt sein. Tesla dagegen ist eine Datenschleuder mit einem Langzeitgedächtnis. Wenn wir Tesla heute mit dem Big Brother Award auszeichnen, dann sollen die deutschen und die europäischen Hersteller das nicht als Freibrief für ihre Kfz-Automatisierung verstehen. Im Gegenteil, auch deren Angebot stinkt datenschutzrechtlich in vieler Hinsicht zum Himmel. Dazu gibt es vielleicht bei nächster Gelegenheit wieder ein Big Brother Award. Aber besonders stinkt es bei Tesla. Deswegen herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2020 in der Kategorie Mobilität, Tesla Germany GmbH in München. Vielen Dank.
Vielen Dank, Thilo Weichert. Und nun, the same procedure as every year. Die Frage, ob jemand im Raum ist, der den Preis entgegennehmen möchte. Überraschenderweise ist keiner da. Thilo, kannst dich gerne setzen. Und wir machen gleich weiter mit der Kategorie Behörden und Verwaltung. Und die Laudatio hält Frank Rosengart vom Chaos Computer Club. Herzlich willkommen, Frank Rosengart.
Der Big Brother Award 2020 in der Kategorie Behörden und Verwaltung geht an den Innenminister des Landes Brandenburg, Michael Stübgen, und seinen Vorgänger Karl-Heinz Schröter für die dauerhafte Speicherung von Autokennzeichen. In Brandenburg wurden über viele Jahre Informationen zu über 40 Millionen Fahrzeugen im Computersystem für die automatische Kennzeichenerfassung, genannt KESI, dauerhaft gespeichert. Dass wir überhaupt von dieser Tatsache wissen, ist Zufall. Wie kam es dazu? Seit Februar 2019 wird das Mädchen Rebecca aus Berlin vermisst und wurde bis heute nicht gefunden. Die bundesweite Berichterstattung über diesen Fall hat ein pikantes Detail aus der Brandenburger Polizeipraxis ans Licht gebracht. Polizisten aus Berlin haben recht freimütig über die automatischen Kontrollstellen für Kfz-Kennzeichen auf der Autobahn A12 berichtet. Dort wurde das Auto des zunächst verdächtigten Schwagers von Rebecca von der Kennzeichenerfassung unmittelbar nach dem Tatzeitpunkt vom KESI-System erfasst. Die eigentlichen Ermittlungen begannen jedoch erst deutlich später und im Rahmen dieser Ermittlungen wurden dann Daten zu diesem Fahrzeug aus KESI abgerufen. Das Auto des Schwagers wurde in den Datensätzen gefunden und die Polizei in Berlin präsentierte die Erfassung des Fahrzeuges kurz nach der Tat als wichtige Erkenntnis. Sehr zum Leidwesen der Polizeikollegen aus dem benachbarten Brandenburg. Denn die Fahnderinnen und Fahnder dort waren gar nicht begeistert von der Gesprächigkeit ihrer Berliner Kollegen. Aufmerksame Beobachter fragten sich nämlich schnell, wie es möglich sein kann, dass die Durchfahrt eines Autos registriert und gespeichert wurde, bevor es überhaupt zur Fahndung ausgeschrieben war. Schnell war klar, dass das Brandenburger System sehr umfangreich und womöglich auch sehr lange ohne konkreten Anlass die Nummernschilder aller durchgefahrenen Autos in Datensätzen speichert und aufbewahrt. 40 Millionen Datensätze, aus denen man Bewegungsprofile herauslesen kann, wurden auf Vorrat gespeichert. Eine Vorratsdatenspeicherung für Bewegungsdaten von Autos. Das ist allerdings nicht erlaubt. Paragraph 36a des Brandenburgischen Polizeigesetzes regelt die anlassbezogene automatische Kennzeichenfahndung. Dabei sagt schon der Titel, dass es sich nicht um eine dauerhafte Überwachung handelt, sondern eben anlassbezogen. Also nur dann, wenn wirklich jemand gesucht wird, der mit dieser Fahndungsmethode auch gefunden werden könnte. So hat es wohl auch das Bundesverfassungsgericht gelesen, als es in seinem Urteil zur automatischen Kennzeichenerfassung die Brandenburger Regelung ausdrücklich als vorbildlich lobte. Doch die Realität sieht leider anders aus. Dass die Umsetzung in Brandenburg fragwürdig ist, ist schon länger bekannt. Bereits 2015 hat die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Brandenburg in ihrem Jahresbericht festgestellt, dass die Geräte nicht, wie eigentlich im Gesetz vorgesehen, im sogenannten Fahndungsmodus betrieben werden, sondern in einem Aufzeichnungsmodus. Das heißt, anstatt jedes erkannte Kennzeichen sofort gegen eine Liste gesuchter Kennzeichen abzugleichen und danach zu löschen, wird in Brandenburg jedes vom Gerät erfasste Kennzeichen mit Zeitstempel, Standort und Fahrtrichtung auf einem zentralen Server gespeichert. Von Fahrzeugen, die regelmäßig auf der A12 fahren, zum Beispiel zur Arbeit und zurück, hat die Polizei also ein langsam wachsendes Bewegungsprofil erstellen können. Um die im Brandenburgischen Polizeigesetz festgeschriebene Zweckbindung für KESI zu umgehen, haben sich die Verantwortlichen einen ganz besonderen Kniff überlegt. Sie sorgten dafür, dass es immer eine richterliche Anordnung gegen irgendjemand gab, die eine solche Überwachung rechtfertigte. Dabei werden Paragraphen der Strafprozessordnung herangezogen, die sich von ihrem Wesen her nur gegen ganz bestimmte Tatverdächtige richten. Eine umfängliche Vorratsdatenspeicherung wird dadurch keinesfalls erlaubt. Trotzdem interpretierte die Polizei in Brandenburg dieses als Berechtigung, einfach alle Daten dauerhaft aufzuheben. Richter in Ermittlungsverfahren haben also eine umfassende Überwachung angeordnet, wahrscheinlich allerdings ohne zu hinterfragen, wie die konkret umgesetzt wird. Sonst hätten sie schon viel früher stutzig werden müssen, dass sich diese Maßnahmen nicht ohne eine umfassende Vorratsdatenspeicherung realisieren lassen. An Löschfristen ist die Polizei offenbar nicht interessiert, sodass sich bis Anfang des Jahres 2020 rund 40 Millionen Datensätze angesammelt hatten. Kann man ja bestimmt alles irgendwann irgendwie mal brauchen. Und damit nicht genug. Wie sich herausstellte, hatten auch noch eine unüberschaubare Anzahl von Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zugriff auf die gespeicherten Daten. Der Öffentlichkeit wurde KESI von Anfang an als unverzichtbares Mittel im Kampf gegen Kriminalität und Terrorismus natürlich verkauft. Die Polizei versuchte, die Kritiker zu beschwichtigen, indem sie argumentierte, dass die Geräte ja nur bei Treffern in der Fahndungsliste Alarm schlagen. Völlig unverständlich ist, warum die brandenburgische Datenschutzaufsicht nicht viel früher die Notbremse gezogen hat. obwohl sie schon 2015 festgestellt hat, dass die Geräte praktisch permanent im Aufzeichnungsmodus laufen. Immerhin hat die Datenschutzbeauftragte überhaupt überprüft. Erstaunlicherweise hat sie dann aber in ihrer datenschutzrechtlichen Teilprüfung, so heißt es, vom 28. Juli 2016 für Brandenburg festgestellt, dass die gesetzliche Regelung, also § 36a Brandenburgisches Polizeigesetz, hinreichend bestimmt, normenklar sowie verhältnismäßig sei, nicht an einem Mangel der Erforderlichkeit leide und die gegenwärtige Anwendungspraxis der präventiven Kennzeichenfahndung den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entspricht. Aha. Nachdem der politische Druck der Opposition nach Bekanntwerden der umfangreichen Vorratsdatenspeicherung größer wurde, ist die Datenschutzbeauftragte zurückgerudert, hat eine Beanstandung ausgesprochen und die Polizei angewiesen, für mehr Datenschutz zu sorgen. Als Konsequenz darauf wurde der Kreis der Zugriffsberechtigten auf die Live-Daten von über 50 Personen auf unter 20 begrenzt und die alten gespeicherten Daten sollten gelöscht werden, falls sie nicht noch gebraucht werden. Auf jeden Fall wird weiter fleißig erfasst und gespeichert. Wie es weitergeht mit KESI und der Vorratsdatenspeicherung für Kennzeichen, dürfte das Verfassungsgericht Brandenburg entscheiden. Dort klagt ein Autofahrer, nämlich Marco Tittel von der Piratenpartei, gegen den Aufzeichnungsmodus, während der Innenminister und heutige Big Brother Award Preisträger Michael Stübgen Kritikern vorwirft, eine Änderung der Praxis würde nur Verbrecher freuen. Das ist falsch, lieber Herr Stübgen. Uns würde es sehr freuen, wenn unsere Grundrechte auch in Brandenburg geachtet werden würden. Und alle Menschen, die hin und wieder die A12 benutzen, freut das sicher auch. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2020 nach Brandenburg an den amtierenden Innenminister Michael Stübgen und den Innenminister AD Karl-Heinz Schröter.
Vielen Dank, Frank Rosengart, vielen Dank. Und auch das brandenburgische Innenministerium hat meines Wissens niemanden vorbeigeschickt, um den Preis entgegenzunehmen. Ja, das waren jetzt schon mal zwei ziemlich krasse Big Brother Awards, ziemlich krasse Preisträger. Zum Sackenlassen gibt es jetzt Musik. Matthias Kemper am Piano hat schon viele Solokonzerte gegeben, ist aber auch mit anderen Musikern aufgetreten, hat auch Stummfilme begleitet. Das ist ja immer noch eine besondere Herausforderung. Wir hören ihn jetzt. Und direkt im Anschluss daran wird Rena Tangens von Digital Courage die Laudatio für den Big Brother Award Preisträger in der Kategorie Bildung halten. Vorher aber, wie gesagt, Musik. Variation über Capriccio Nummer 24 von Niccolo Paganini mit Matthias Kemper. Thank you.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit? Wissen Sie noch, was Sie gelernt haben? Dreisatz? Prozentsrechnung? Lateinische Grammatik? Länder dieser Erde? Photosynthese? Waren Sie immer aufmerksam? Na? Haben Sie nicht auch was ganz anderes gelernt, nämlich spontan zu improvisieren, wenn die Hausaufgaben nicht gemacht waren? Ein Gedicht aufzuschreiben, statt französische Vokabeln zu wiederholen? Oder interessiert zu schauen, während die Gedanken ganz woanders auf Reisen waren? Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Damit ist jetzt Schluss. Endlich ist ein Mittel gefunden, jederzeit die Aufmerksamkeit von Schülerinnen und Schülern im Klassenraum zu überprüfen. Das Focus Edu Stirnband. Es misst die Gehirnwellen der Schülerinnen und Schüler per EEG in Echtzeit. Damit kann man den Schülern endlich auf der Stirn ansehen, ob sie gerade aufmerksam sind oder nicht. Eine LED auf dem Stirnband leuchtet dann nämlich deutlich sichtbar, blau, wenn entspannt, gelb, wenn aufmerksam und rot, wenn sehr konzentriert. Die Konzentrationsdaten werden per Funk an den Lehrerrechner übertragen. So kann die Lehrerin auch nach der Schule noch kontrollieren, ob jemand oder wer wann aufmerksam war oder auch nicht. Und mal weiter überlegt, das können dann natürlich auch die Schulleitung und die Eltern. Wird alles abgespeichert. Das ist nicht Science Fiction. Das ist kein Witz. Das ist unser Preisträger für den Big Brother Award 2020 in der Kategorie Bildung. Und das ist die Firma BrainCo. BrainCo ist ein Tech-Startup aus dem Dunstkreis der Harvard-Universität und des MIT. BrainCo stellt EEG-Stirnbänder und die Software dafür her und propagiert die Nutzung im Klassenraum. Zitat: BrainCos Focus Edu bietet die weltweit erste Technologie, die das Engagement der Schüler im Klassenzimmer in Echtzeit quantifizieren kann. EEG ist eine Technik, mit der Gehirnwellen ausgelesen werden. Für das Standardverfahren, das nasse EEG, müssen Elektroden dafür mit einem Kontaktgel auf die Kopfhaut geklatscht werden. Inzwischen gibt es aber trockene Polymermesselektroden. Die sauen nicht mehr die Haare voll und lassen sich einfach in ein schickes Stirnband einbauen. Und das habe ich Ihnen hier mitgebracht. Das gibt es wirklich. Wir haben es getestet, sind allerdings mit der Qualität nicht zufrieden. Erstens klappt das mit der Messung nicht so richtig. Zweitens auch nicht mit der Verbindung so zum Kopf. Und drittens versucht die dazugehörige App eine Verbindung nach China herzustellen. Der Markt ist eröffnet. In Deutschland werden BrainCos Stirnbänder zurzeit noch vorwiegend zur Selbstoptimierung per Biofeedback angepriesen. Aber eigentlich geht es um den Massenmarkt, der sich mit der Digitalisierung der Bildung auftut. Diese Technik soll jetzt in die Klassenzimmer einziehen, um die Schülerinnen und Schüler zu besseren Lernleistungen anzutreiben. Jetzt denken Sie vielleicht, na gut, aber wenn der Schüler statt eine Matheaufgabe zu lösen ganz intensiv an einen neuen Reim von einem Hip-Hop-Song denkt, dann ist er doch auch voll konzentriert. Nur auf was anderes. Falsch gedacht. Denn von BrainCo wird nicht nur die Konzentration des Einzelnen ausgewertet, sondern auch, ob zum Beispiel das Konzentrationslevel einer Schülerin synchron mit den anderen aus der Klasse auf und ab geht. Wenn nicht, ist klar, sie denkt an etwas anderes. Und schon steht der Lehrer neben der Schülerin, um ihr zu helfen. Kein Entkommen für den jungen Songschreiber. Keine Chance mehr für Gedankenverbrechen. Lieber George Orwell, Ein Update für ThoughtCrime ist verfügbar. Wollen Sie es installieren? Ob die Messung der Konzentration per EEG verlässlich funktioniert, ist dabei fraglich. Denn auch bei medizinisch genutzten EEG ist bekannt, dass schon geringe Bewegungen der Gesichtsmuskulatur und der Augen Artefakte erzeugen, die das Ergebnis verfälschen können. Was aber ganz bestimmt funktioniert, das ist die Konditionierung der Schülerinnen und Schüler. Ich muss ganz konzentriert sein, ich muss aufpassen, denn sonst werde ich ertappt, denn es wird alles abgespeichert. Meine Damen und Herren, das ist nicht Lernen, das ist Dressur. Und wir meinen, das ist digitale Gewalt. Diese Überwachungstechnik bleibt leider nicht eine Kuriosität im Forschungslabor von BrainCo, sondern sie wird in den USA bereits testweise in Schulklassen eingesetzt, quasi im Freilandversuch. Dasselbe passiert in China. BrainCo-Firmengründer Bi Cheng Han hat nämlich beste Beziehungen zur Volksrepublik. Der wichtigste BrainCo-Investor ist China Electronics Corporation, die größte staatseigene IT-Firma. Und es gibt BrainCo-Niederlassungen in Beijing, Shenzhen und Hangzhou. Die Fotos und Videos von Schulen in USA und China, wo die Stirnbänder eingesetzt werden, sind mehr als verstörend. Für uns klingt das alles monströs, aber weit weg. So etwas kann in Deutschland doch nicht passieren. Irrtum. An der Uni Tübingen forscht seit einigen Jahren eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an genau dieser Technik. Und das ist unser zweiter Big Brother Award Preisträger in der Kategorie Bildung, der Leibniz Wissenschaftscampus der Universität Tübingen. Das Forschungsprojekt in Tübingen heißt eine kognitive Schnittstelle zur Verbesserung des Unterrichts, Analyse der Aufmerksamkeit im Klassenzimmer, und arbeitet ebenfalls mit EEG. Auch hier sind die Forscherinnen überzeugt, per EEG Konzentration messen zu können. In einem weiteren Projekt gehen die Tübinger noch einen Schritt weiter. Per EEG analysiert man bei den Schülerinnen und Schülern typische Muster der Gehirnaktivität, die dann an ein computerbasiertes Lernprogramm zurückgemeldet werden. Das System erkennt Überforderung an winzigen Veränderungen der Gehirnaktivität und der Pupillen. Wenn also ein Schüler von einer Aufgabe überfordert ist, schaltet das Programm automatisch auf eine leichtere Lernstufe zurück. Zitat: Um optimal lernen zu können, sollen Aufgaben fordernd, aber weder über- noch unterfordernd sein. Unsere Idee ist deshalb, Lernaufgaben so zu präsentieren, dass die Schwierigkeit konstant im mittleren Bereich liegt. Toll. So können die Begriffsstutzigen mit den Mittelmäßigen und den Überfliegern in einem Raum sitzen, aber nicht mehr so, dass sie voneinander lernen, sondern alle in Einzelhaft vor ihrem Computer. Neben dem EEG machen sich die Forscher aus Tübingen dabei eine weitere Technik zunutze, Eye-Tracking, also die Verfolgung der Augenbewegungen per Infrarotkamera. Damit können sie feststellen, was ein Schüler gelesen hat und was nicht. Beim Umblättern zur nächsten Seite des Unterrichtsstoffs könnte es also so passieren, dass eine Schülerin die Meldung bekommt: Halt, du hast den grauen Kasten noch nicht gelesen. Liebe Forscher vom Leibniz Wissenschaftscampus Tübingen, glauben Sie ernsthaft, dass Sie so Schülerinnen und Schüler zu Freiheit und Verantwortung erziehen? Das ist Gängelei, das ist Bevormundung. Und das ist Kleinhalten in der Mittelmäßigkeit. Ja, es macht Spaß, mit Technik rumzuspielen. Super, wenn man dafür auch noch Forschungsgelder bekommt. Aber es ist Ihre Pflicht, bei all dem auch die größeren Folgen für die Gesellschaft zu bedenken. Warum überhaupt diese Konzentration auf die Konzentration? Wahrscheinlich, weil sie sich messen, zumindest scheinbar, messen, überprüfen und kontrollieren lässt. Und weil man damit Rankings machen kann. Möglicherweise auch, weil Konzerne wie Bertelsmann mittlerweile in Lernplattformen ihre nächste Cash-Cow mit Riesenwachstumspotenzial sehen. Opfern wir gerade die wichtigsten Ziele der Bildung, nämlich Lernen, Lernen und Wachsen der Persönlichkeit, einer maschinell überprüfbaren Leistung? Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke und mich frage, was war wirklich wichtig, dann war das nicht der Lehrstoff an sich, auch wenn der mir eine gute Basis gegeben hat, sondern es war die Persönlichkeit der Lehrerinnen und Lehrer, die mit Leidenschaft, Mut und Engagement bei der Sache waren. Unser Klassenlehrer, Herr Dedering, der eigenmächtig eine von 5 Stunden Deutsch pro Woche in eine Stunde Politik verwandelt hat. Weil er überzeugt war, dass junge Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wissen sollten, wie Demokratie, Rechtsstaat und Gesetzgebung funktionieren. Und dass Meinung begründet und politischer Streit geübt werden muss. Und Herr Halle, dessen soziales Engagement von uns Jugendlichen damals belächelt wurde und ihm den Spitznamen Kuchendieter eingetragen hat, wegen der vielen Basare, die er organisiert hat zugunsten von Schulen in Afrika. Der doch bei etlichen von uns den Anstoß gegeben hat, uns für eine bessere Welt zu engagieren. Ein großes Danke dafür an meine ehemalige Schule, die Platz für Persönlichkeiten hatte, Schräge und Fiese, gegen die wir uns behaupten lernten, ebenso wie Vorbilder fürs Leben. Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn wir alles vergessen haben. Schließlich gibt es da noch einen Trend in den USA, auf den wir mal achten sollten. Ausgerechnet die Manager und Programmiererinnen von Silicon Valley-Firmen wie Google, Apple, Facebook, Microsoft und Co. schicken ihre Kinder neuerdings auf Montessori- und Waldorfschulen. Ohne Computer, Tablet und Smartphone. Im Job arbeiten diese Eltern dafür, dass Menschen möglichst viel Lebenszeit am Computer verbringen. Für ihre eigenen Kinder wollen sie das lieber nicht. Nein, diese Laudatio ist kein Plädoyer, nun gar keine Computer mehr in die Schule zu lassen. Das liegt uns als Digitalcourage fern, denn wir lieben Technik und wir spielen auch gerne damit herum. Aber diese Laudatio ist ein Plädoyer gegen Digitalisierung als pädagogischen Imperativ und als Allheilmittel. Sie ist ein Plädoyer gegen die Verdatung und Dauerüberwachung von Schülern, gegen ihre Dressur mittels Lernsoftware und Learning Analytics, gegen die Abwertung der Rolle von Lehrerinnen und Lehrer als menschliches Gegenüber und gegen die Kommerzialisierung von Bildung. Werden Schülerinnen und Schüler in Zukunft noch etwas Rahmensprengendes wie die Relativitätstheorie erdenken oder sprachgewaltige neue Literatur verfassen, wenn sie nicht mehr aus dem Fenster schauen und ihre Gedanken wandern lassen dürfen? Menschen brauchen das träumerische, kreative und sprunghafte Denken, um auf Neues zu kommen. Wir brauchen das Eigenständige, das Widerständige und das Lernen von Solidarität. Wir brauchen es als Einzelne und unsere Gesellschaft braucht es auch. Nochmal zum Mitschreiben. Gewöhnung an Dauerüberwachung darf nicht zum geheimen Lehrplan in Schulen und Hochschulen werden. Der Einsatz von EEG und Eye-Tracking im Unterricht verletzt die Menschenwürde. Lassen Sie das sein. Liebe Preisträger, wir hoffen, Sie haben aufmerksam zugehört und sagen herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award. Firma BrainCo und Leibniz Wissenschaftscampus Universität Tübingen.
Vielen Dank, Rena. Wieso kamen mir deine Lehrer und deine Schule bloß so bekannt vor? Ja, BrainCo, Leibniz Wissenschaftscampus Tübingen, bitte vortreten, wenn Sie den Preis entgegennehmen wollen. Tun Sie nicht. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist die Kategorie Politik. Die Laudatio wird Dr. Rolf Gößner von der Internationalen Liga für Menschenrechte halten. Er ist Rechtsanwalt, Publizist, parlamentarischer Berater und Bürgerrechtsaktivist. Herzlich willkommen, Rolf Gößner.
Ja, vielen Dank, Andreas. Meine Damen und Herren, es gab Scherben oder sowas ähnliches. Ja, was ganz anderes. Der Big Brother Award 2020 in der Kategorie Politik geht an die Bundesregierung vertreten durch die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, CDU, und zwar wegen, ja, und zwar wegen ihrer rechtlichen und politischen Mitverantwortung für den völkerrechtswidrigen US-Drohnenkrieg, der über die Satelliten- und Datenrelaisstation der US Airbase Ramstein in der Pfalz abgewickelt wird. Es ist die größte Militärbasis der USA im Ausland mit knapp 10.000 Militärs- und Zivilbediensteten. Von hier, also von deutschem Boden aus, werden bewaffnete Drohneneinsätze im Nahen und Mittleren Osten sowie auf dem afrikanischen Kontinent gesteuert. Die unbemannten Luftfahrzeuge dienen sowohl der Ausforschung von Zielpersonen als auch willkürlicher Hinrichtung von Terrorverdächtigen, die der jeweils amtierende US-Präsident ohne rechtsstaatliche Verfahren zuvor angeordnet hat. Solche Angriffe, denen regelmäßig auch unbeteiligte Zivilpersonen zum Opfer fallen, verstoßen gegen Menschenrechte, humanitäres Völkerrecht und gegen das Verbot willkürlicher Tötungen. Denn zumeist finden sie außerhalb internationaler bewaffneter Konflikte statt und können nur selten mit einer akuten Gefahr für Leib und Leben oder dem Recht auf Selbstverteidigung legitimiert werden. Letztlich haben wir es also mit einem Mordprogramm zu tun, das die US-Regierung unter Präsident George W. Bush nach 9/11 begonnen hatte und das unter den Präsidenten Barack Obama und Donald Trump noch erheblich ausgeweitet wurde. Solche staatlich organisierten Menschenjagden mit gemeingefährlichen Mitteln sind zweifelsohne heimtückisch und grausam. Doch so mögen sich vielleicht manche fragen, was haben Sie eigentlich mit Big Brother und unserem gleichnamigen Negativpreis zu tun? Nun, um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein wenig ausholen. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten kam es im Irak, in Afghanistan, Syrien, Pakistan, Jemen, Libyen und Somalia zu zahlreichen US-Drohnenangriffen auf angeblich terrorverdächtige Personen. Tausende von Menschen sind auf diese Weise umgebracht oder korrekter ermordet, viele verletzt und verstümmelt worden. Im Sommer 2012 waren bei einem Drohnenangriff im Jemen drei Mitglieder der Familie Bin Ali Jaber ums Leben gekommen. Ein Jahr später, im Dezember 2013, sind im Jemen gleich 17 Mitglieder eines Hochzeitskonvois aus der Luft getötet worden. Und so ging es im Jemen, im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika und Pakistan weiter bis ins Jahr 2020. Im Januar dieses Jahres traf es den berüchtigten iranischen General Qasem Soleimani bei einem Aufenthalt im Irak. Ein Drohnenanschlag, bei dem auch Soleimanis Begleiter sowie Unbeteiligte ums Leben kamen und der zu einer gefährlichen Eskalation im Nahen und Mittleren Osten geführt hat. Nun, wegen solcher Drohnenmorde müssten die Drohnenkrieger und ihre Helfershelfer womöglich auf der Anklagebank des Internationalen Kriegsverbrechertribunals landen, wegen vielfachen Mordes und mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Wir begnügen uns heute mit der Verleihung eines Big Brother Awards und wollen damit etwas sichtbar machen, was vielen vielleicht bislang nicht so klar ist. Erstens. Solchen Drohnenangriffen geht immer eine mehr oder weniger lange Phase der Ausspähung und Ausforschung potenziell verdächtiger Zielpersonen voraus, ihrer Verhaltensmuster, ihres sozialen Umfelds und örtlicher Gegebenheiten. Vor ihren Attacken erstellen die Militärs für die Zielauswahl geheime Raster und werden Signale von Handys und Computern aus, um Terrorverdächtige oder Gefährder ausfindig zu machen und damit mögliche Todeskandidaten. und die dabei gewonnenen Koordinaten, Ortungsdaten, Fotos und Videos, die werden über die US-Militärbasis Ramstein in die USA geleitet, wo sie zusammen mit Satellitenbildern, Telefonüberwachungsdaten und auch deutschen Geheimdienstinformationen ausgewertet, sowie zu Personen, zu Kontakt-, Verhaltens- und Risikoprofilen verdichtet werden. Später bilden sie dann die Datengrundlage für den finalen Angriff. Insoweit kann man auch von Cyberkrieg sprechen, der den Drohnenkrieg erst ermöglicht. Letztlich genügt ein hinreichender Verdacht, etwa die mutmaßliche Zugehörigkeit zu einer Terrorgruppe und eine angebliche Bedrohung für die USA, um auf die geheime Todesliste der US-Administration zu geraten. So, und den Knopf zum todbringenden Abschuss der Raketen drückt der steuernde Drohnenpilot wie in einem Computerspiel per Joystick in den Tausende von Kilometern entfernten USA. Dabei erfolgen Drohnensteuerung und Abschussimpuls über die Daten- und Satellitenrelaisanlage in Ramstein und über ein transatlantisches Glasfaserkabel. Von Ramstein aus wird also der weltweite Drohnenkrieg der USA logistisch unterstützt und ferngesteuert. Und weshalb eigentlich über Ramstein? Nun, weil die Erdkrümmung eine direkte Steuerung aus den USA unmöglich macht. Deshalb gilt die Airbase in der Pfalz als unverzichtbares zentrales Nervensystem des US-Drohnenprogramms. Zweitens, das bedeutet, Deutschland ist längst integraler Bestandteil des völkerrechtswidrigen US-geführten sogenannten Kriegs gegen den Terror und in alle völkerrechtswidrigen US- und NATO-Kriege und Kriegsverbrechen verstrickt. Obwohl doch nach Artikel 26 des Grundgesetzes, Zitat, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, verfassungswidrig und mit Strafe bedroht sind. Nun, aus diesem Grunde rückt die Bundesregierung in den Fokus eines Big Brother Awards. Sie trägt nämlich rechtliche und politische Mitverantwortung. Warum? Weil sie nichts gegen dieses mörderische Treiben auf deutschem Staatsgebiet unternimmt. Die Militärbasis Ramstein ist keineswegs exterritoriales Gebiet, sondern liegt im Geltungsbereich des Grundgesetzes, auch wenn de facto Grundgesetz und Völkerrecht hinter den Toren Ramsteins ihre Gültigkeit verlieren. Die Bundesregierung hat den potenziell betroffenen Menschen gegenüber eine gesetzliche Pflicht zu handeln, juristisch ausgedrückt eine Garantenpflicht. So sieht es im Übrigen auch das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen. Das Gericht hat Anfang 2019 die Bundesregierung gerügt und dazu verurteilt, künftig ihrer Schutzpflicht nachzukommen und aktiv nachzuforschen, ob Kampfdrohneneinsätze über Ramstein gegen Völkerrecht verstoßen. Das humanitäre Völkerrecht, das willkürliche Tötungsverbot von Zivilpersonen, verbietet ein Verbot willkürlicher Tötungen von Zivilpersonen, all das bindet gemäß Grundgesetz, Artikel 25, auch Regierung, auch Behörden und Justiz der Bundesrepublik. Und dieser Schutzpflicht, so das Gericht, sei die Bundesregierung bislang nicht nachgekommen. Tatsächlich hat sie bis heute jegliche Verantwortung zurückgewiesen und damit den von deutschem Staatsgebiet ausgehenden Tod von Menschen billigend in Kauf genommen. Geklagt hatten seinerzeit drei Mitglieder der jemenitischen Familie Bin Ali Jaber, die durch Raketenbeschuss aus US-Drohnen nahe Angehörige verloren hatten und selbst schwer traumatisiert sind. Ohne die Militärbasis Ramstein, so die Kläger, würden ihre Verwandten noch leben. Angesichts der anhaltenden Drohnenangriffe leben sie in ständiger Angst und fürchten weiterhin um ihr Leben und das ihrer Angehörigen. Sie fordern von der Bundesregierung, von der Bundesrepublik, die US-Drohnensteuerung über Ramstein mit geeigneten Maßnahmen zu unterbinden. Aber stattdessen hat die Bundesregierung Revision gegen das Gerichtsurteil eingelegt, um es zu kippen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Der berechtigten Forderung der Kläger schließen wir uns an, denn die willkürlichen Tötungen per Joystick aus sicherer Distanz ermöglicht über Ramstein sind letztlich eine Form von Staatsterror und die Bundesregierung macht sich mitschuldig. Sie könnte militärische US-Stützpunkte hierzulande durch deutsche Sicherheitsbehörden kontrollieren lassen. Schließlich sind diese bei Verdacht auf Verbrechen nach dem Legalitätsprinzip zu Strafermittlungen verpflichtet. Anlässlich des drohenden Angriffs auf den iranischen General Soleimani hatten Abgeordnete der Linksfraktion deshalb Strafanzeige gegen Regierungsmitglieder wegen Beihilfe zum Mord durch Unterlassen erstattet. Allerdings ohne Erfolg. Der Generalbundesanwalt hat die Einleitung von Ermittlungen verweigert, weil es keine Erfolgsabwendungspflicht deutscher Funktionsträger gebe, zumindest hafteten sie nicht strafrechtlich für Völkerrechtsverstöße anderer Staaten. Dennoch sind die deutschen Staatsorgane nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verpflichtet, auch im eigenen Verantwortungsbereich das Völkerrecht durchzusetzen, wenn dritte Staaten dieses verletzen. Und das ist ja hier der Fall. Dazu könnte die Bundesregierung auch das Truppenstationierungsabkommen mit der US-Regierung kündigen. Schließlich soll nach Plänen von US-Präsident Trump ohnehin ein Teil der US-Truppen aus Deutschland abgezogen werden, wovon allerdings die Militärbasis Ramstein nicht betroffen ist. Dass die zuständigen Staatsorgane bisher beharrlich untätig bleiben, ist nicht nachvollziehbar und dürfte an Verfassungsbruch grenzen. Solange hier also keine radikale Wende zu erkennen ist, bleiben Proteste und Aktionen der Friedensbewegung gegen Ramstein als zentrales Daten- und Operationsdrehkreuz der US-Kriegspolitik weiterhin bitter nötig. Der Antiterror-Drohnenkrieg ist seinerseits Terror und produziert immer neuen Terror, wie Ex-Drohnenpiloten bereits Ende 2015, in einem offenen Brief an den damaligen US-Präsidenten Barack Obama festgestellt haben. Der US-Drohnenkrieg sei, so wörtlich, eine der verheerendsten Triebfedern des Terrorismus und der Destabilisierung. Und das mit deutscher Duldung. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2020 an Kanzlerin Angela Merkel und die große Regierungskoalition in Berlin. Und von hier aus möchte ich noch einen dringlichen Appell an die Adresse der Preisträgerin richten. Keine bewaffneten Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Vielen Dank.
Vielen Dank, Rolf Gößner. Bundesregierung ist heute nicht hier. Ich weiß nicht, warum. Gib mir aber die Gelegenheit, noch etwas zum Laudator zu sagen. Rolf Gößner wird am 10. Oktober einen weiteren Preis verliehen bekommen, den Hans-Litten-Preis. Wird nicht jeder kennen. Der Preis wird von der Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen verliehen. Hans Litten, nachdem der Preis benannt ist, war ein engagierter Anwalt, der von den Nazis jahrelang in Gefängnissen gefoltert und schließlich umgebracht worden ist. Und in seinem Gedenken wird dieser Preis vergeben und Rolf Gößner wird ausgezeichnet für seine jahrzehntelange berufliche und rechtspolitische Arbeit für die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaat. Und insbesondere wird damit auch seine durchgängig grundrechtssensible Haltung und Expertise gewürdigt, sich der Aushöhlung von Grundrechten entgegenzustellen und bürgerrechtliche Opposition zu mobilisieren. Davon konnten wir uns gerade selber wieder bestens überzeugen. Herzlichen Glückwunsch schon mal von uns allen, Rolf Gößner. Es hat sich viel getan seit dem Jahr 2000, als zum ersten Mal in Deutschland die Big Brother Awards verliehen wurden, vor 20 Jahren. Da wurden die Erkenntnisse der Big Brother Awards Jury überwiegend belächelt. Allenfalls war das eine kleine Randnotiz in einer oder zwei Zeitungen Deutschlands. Inzwischen ist das ganz anders. Die Themen Datenschutz und Datenmissbrauch sind in den Massenmedien angekommen. Das Lifestyle-Magazin GQ veröffentlichte gerade einen Artikel mit dem Titel Datenkrake Google, wie lösche ich meine Daten richtig? Das ZDF-Magazin Frontal 21 brachte vor ein paar Monaten einen Beitrag zum Thema Datenkrake Auto, Spione rund ums Lenkrad. Der Berliner Tagesspiegel veröffentlichte dieser Tage einen Artikel mit dem Titel Apps sammeln Daten von Kindern im Vorschulalter. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendeine Zeitung, eine Zeitschrift, Fernseh- oder Radiosender über Datenmissbrauch oder auch Verletzung der Privatsphäre berichtet. Okay, und wofür braucht es dann noch die Big Brother Awards? Selbst die Initiatoren der Big Brother Awards waren zwischendurch auch mal an einem Punkt, an dem sie überlegten, haben wir jetzt nicht so langsam alle Themen durch? Nein. Es gibt leider immer wieder neue Überwachungsideen und wir haben ja jetzt schon ein paar Beispiele heute auch wieder präsentiert bekommen. Und es gibt Gott sei Dank sehr viele Menschen, die die Jury der Big Brother Awards auf diese neuen Verfehlungen in Sachen Datenschutz hinweisen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die die Augen und Ohren offen halten und der Jury mitteilen, wenn sie wieder etwas entdeckt haben, was so nicht geht. Und 20 Jahre Big Brother Awards zeigen auch, die Negativpreise wirken. Viele Entwicklungen im Nachgang der Verleihungen zeigten Wirkung zum Positiven hin. Mein Hinweis jetzt an die Jury, schon mal das Video startklar machen. Denn 20 Jahre Big Brother Awards in 5 Minuten Video darzustellen, geht eigentlich gar nicht. Aber dieser ganz großen Herausforderung haben sich die Big Brother Awards Veranstalter in diesem Jahr trotzdem gestellt. Und hier ist jetzt das Ergebnis, hier ist das Video 20 Jahre Big Brother Awards in 5 Minuten.
Google muss zerschlagen werden.
Während uns die schönen neuen Weltspezialisten aus Silicon Valley erzählen, sie würden virtuelle Spiegelwelten herstellen, lassen uns aber klügere Leute wie Jaron Lanier wissen, die tiefe Bedeutung des menschlichen Daseins wird reduziert auf eine Illusion von Bits.
Fragen wir doch mal Alexa, wer bekommt den Big Brother Award in der Kategorie Verbraucherschutz?
Der Big Brother Award 2018 in der Kategorie Verbraucherschutz geht an die Firma Amazon für ihren Sprachassistenten Alexa.
Die Software ist nicht nur preiswürdig wegen der mit ihr möglichen Datenschutzverstöße, sondern vor allem wegen des Menschenbildes, das dahinter steckt. Flüchtlinge sind Menschen, keine Sachen, sie liegen nicht in einem Regal zur späteren Abholung und Verwendung. Sie sind keine Gefangenen und bedürfen keiner verschärften Beobachtung. Sie suchen Schutz bei uns und haben Rechte.
Eine Stadt ist nicht smart. Klug sind die Menschen, die darin leben.
Und klar, wenn man jetzt den einen Zustand sucht, ne, die eine Lösung sozusagen, und da man dreht einfach nur so rum, dann wären wir wahrscheinlich in 4 Wochen noch hier. Aber wenn man das mathematisch löst, da gibt es so mächtige Verfahren, dass man die richtige Lösung findet, gewissermaßen im Handumdrehen. Also es ist erstaunlich, was das bringt.
In der Kategorie Neusprech wird dieses Jahr das Wort Datenreichtum prämiert.
Facebook, das nette soziale Netzwerk, lässt George Orwells Big Brother blass vor Neid werden.
Die Firma Microsoft hat im Jahre 2002 den Lifetime Big Brother Award erhalten. Damals hat der Datenschutzbeauftragte von Microsoft, Sascha Hanke, den Big Brother Award sogar persönlich abgeholt und gesagt, die Firma würde unsere Kritik ernst nehmen.
Vorsicht! Change.org hat weder eine eigene Menschen-, Natur- und umweltfreundliche Agenda, noch handelt es sich bei dem Unternehmen um eine Bürgerinitiative für eine bessere Welt. Die gespeicherten personenbezogenen Daten dienen vielmehr vorrangig dem Zweck, damit Kasse zu machen.
Ehrlicherweise soll sie sich Change.org umbenennen in Change.com.
Angst darf kein Ratgeber sein.
Man muss es, ich denke, so klar und deutlich sagen. Gerade in seiner Ausprägung als Geheimdienst ist der Verfassungsschutz Fremdkörper in der Demokratie.
Angst darf nicht benutzt und nicht instrumentalisiert werden.
dieser Interessenskonflikt, den wir da eben haben, diese Überhöhung vom deutschen Datenschutz, wo man sagt, alles, was da steht, muss der Goldstandard sein, und diese wirklich erschreckende Verflechtung zwischen Beamten und Lobbyisten, das alles hat eigentlich dazu geführt, dass das, wo alle gedacht haben, es wird die Bastion des Datenschutzes in Europa sein, in Wirklichkeit jetzt zu einem der größten Saboteure geworden ist in diesen Verhandlungen.
Es muss Schluss sein mit den unbegründeten Behauptungen, für unsere Sicherheit müssten wir erst unsere Freiheit aufgeben.
Snowden ist ein Symbol für den zivilcouragierten Widerstand eines Einzelnen gegen ein mächtiges staatliches System. Er ist ein Winzlings-David, der gegen einen Super-Goliath aufgestanden ist. Snowden hat Widerstand geleistet und er tut das immer noch.
Menschen, die sich einlassen, sie haben den Mut, das Ungewohnte zu tun. Sie stehen auf und werden sichtbar. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt, doch für einen kleinen Moment ragen sie aus der Masse der Sitzengebliebenen heraus, bis ihnen gesagt wird, dass sie sich nun wieder setzen sollen. Und die Masse der Sitzengebliebenen lacht. Warum wird so viel häufiger über die Menschen gelacht, die Mut haben? Warum lachen wir nicht über die Menschen, die feige sind?
Eins ist klar, unser Einsatz für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter hat gerade erst angefangen. Helfen Sie mit. Danke.
Die diesjährigen Preisträger standen natürlich alle schon Ende Februar fest, weil ja Anfang April die Preise verliehen werden sollten. Corona hat auch an der Preiswürdigkeit der einzelnen Nominierten nichts geändert, aber 6 Monate sind eine lange Zeit. Da passierte auch trotz und teilweise auch wegen Corona eine Menge. Und so haben wir heute noch einen Sonderpreis zu vergeben, den es ohne Corona vielleicht nicht gegeben hätte. Die Laudatio hält Lena Simon von Digital Courage. Herzlich willkommen, Lena Simon.
Der Big Brother Award in der Kategorie Digitalisierung geht an Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg und Spitzenkandidatin der CDU-Landtags für die Landtagswahl 2021. Weil sie wesentliche Dienste der digitalen Bildungsplattform des Landes an Microsoft übertragen möchte. Damit liefert sie die Daten und E-Mails von allen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern Baden-Württembergs an das US-Unternehmen und die US-Geheimdienste aus. Natürlich gibt es Warnungen und Bedenken gegen so eine Entscheidung, aber Frau Dr. Eisenmann ist nicht zu bremsen. In wenigen Wochen soll es losgehen, hat das Ministerium im Bildungsausschuss des Landtags Anfang Juli verkündet. Wie konnte es soweit kommen? Unsere Preisträgerin, Kultusministerin Susanne Eisenmann, steht vor erheblichem Druck. Im Februar 2018 hat sie die damals geplante selbstbetriebene Bildungsplattform Ella wegen erheblicher technischer Mängel gestoppt, 3 Tage vor dem Testbetrieb in 100 Schulen. Dann folgte ein Pannenbericht auf den nächsten. Gutachten offenbarten, dass der beauftragte landeseigene IT-Dienstleister eigenmächtig Subunternehmen beauftragt hatte. Absprachen waren unklar. Der Landesrechnungshof monierte erhebliche Mängel im Projektmanagement. Die Ministerin warf den kommunalen Hauptdienstleister aus dem Projekt und alles sollte nochmal neu aufgesetzt werden. Die Zeitungen titelten immer wieder ein Scherbenhaufen oder Bildungsplattform steht vor dem Aus. 2,5 Jahre lang. Nun will Frau Eisenmann im kommenden Jahr als Ministerpräsidentin für Baden-Württemberg kandidieren. Und die Corona-Krise hat das Gaspedal, was Digitalisierung an Schulen angeht, noch mal so richtig durchgetreten. Deshalb muss die digitale Bildungsplattform endlich funktionieren, bevor der Wahlkampf in die heiße Phase geht. Bedenken second. Warnungen von Microsoft vor Microsoft gab es genug. Fangen wir mit unserer eigenen an. Wir haben es gerade im Video gesehen. Nach dem Big Brother Award 2002 an Microsoft fürs Lebenswerk vergaben wir 2018 den Preis für die Übermittlung von Telemetriedaten durch Windows 10. Der Datenhunger wächst. Die vom Ministerium geplante Version A3 von Microsoft 365 enthält Schreib- und Tabellensoftware, Dateiablage, Videokonferenzen, Mailserver etc. Gespeichert wird alles auf Microsoft-Servern und die Software erhebt genaue Daten, zum Beispiel wann welcher Nutzer wie lange an einem Dokument arbeitet. Ist kein Problem, sagt das Ministerium, denn in der A3-Version lassen sich Privatsphäre-Einstellungen doch konfigurieren. Mag sein, Frau Ministerin, aber eben nicht alle. Die sogenannten wesentlichen Dienste, komisch, warum die so heißen, lassen sich nicht deaktivieren. Sehr skeptisch ist auch der Landesdatenschutzbeauftragte Dr. Stefan Brink. Er bezweifelte in einer Stellungnahme, ob Microsoft 365 in Schulen eingesetzt werden darf. Zitat: Es scheinen derzeit strukturelle Merkmale vorzuliegen, welche die Möglichkeit eines datenschutzkonformen Einsatzes ohne wesentliche Anpassung der Datenverarbeitung durch Microsoft fraglich erscheinen lassen. Zitat Ende. Die von der Ministerin beauftragte Datenschutzfolgeabschätzung der Firma PwC, die übrigens laut ihrer Website mit Microsoft kooperiert, habe methodische Mängel und müsse vor einem etwaigen Einsatz des Produkts erheblich überarbeitet werden. Damit nicht genug. Selbst ein frisches Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat die Ministerin nicht erschüttert. Dieser hat am 16.07.2020 das Datenschutzabkommen Privacy Shield zwischen der EU und den USA für ungültig erklärt. Damit ist klar, was eigentlich schon vorher klar war: Daten von Nicht-US-BürgerInnen, die ein US-amerikanischer Konzern erhebt und speichert, können mithilfe des Cloud Acts und FISA auch von US-Geheimdiensten ausgelesen werden. Noch 12 Tage später argumentiert Frau Eisenmann in einer Presseerklärung, ein Server in der EU würde das Problem lösen. Nein, einfach nur nein. Das Versprechen von Microsoft, die Daten ausschließlich auf Servern in der EU zu speichern, ist wertlos. Den US-Schnüffelbehörden ist egal, wo der Server steht. Das sagen Ihnen Fachleute, die Sie in Ihrer Pressenotiz herablassend als selbsternannte Datenschützer bezeichnen, schon seit langer Zeit. Sie aber haben sich auf Microsoft festgelegt. Dabei arbeiten viele Schulen in Baden-Württemberg bereits mit dem sicheren Messenger Threema, der freien Lernsoftware Moodle und der freien und datenschutzfreundlichen Videokonferenzsoftware Big Blue Button. Und die Erfahrungen sind gut, haben Sie selbst gesagt. Warum also wollen Sie unbedingt wechseln? Wir verstehen es nicht. Es ist uns auch unbegreiflich, warum die von Ihnen beauftragte Datenschutzfolgeabschätzung und die Antwort Ihres Landesdatenschutzbeauftragten bei so einer wichtigen Entscheidung nicht für Lehrkräfte und Eltern transparent gemacht wird. Stattdessen hören wir von Eltern und Lehrkräften aus Baden-Württemberg seit Monaten, es gebe Maulkörbe aus dem Ministerium oder ich darf nicht drüber sprechen oder ich werde nicht ernst genommen. Es soll nun endlich losgehen. Im Herbst sollen zunächst die Lehrkräfte an einigen Dutzend Schulen E-Mail-Adressen und einen persönlichen Arbeitsplatz mit Office-Software und Online-Speicher erhalten. Alles von Microsoft 365, Speicherort Microsoft-Server. Dabei geht es aber nicht nur um die Daten von Lehrkräften, die das Kultusministerium Microsoft in den Rachen wirft, was schon schlimm genug wäre. In Schulkonferenzprotokollen, Excel-Tabellen oder E-Mails zwischen Lehrkräften verbergen sich automatisch auch sensible Daten über einzelne Kinder. Das lässt sich gar nicht sinnvoll trennen. Und das wollen Sie ohne ausreichende Datenschutzfolgeabschätzung durchwinken? Bis jetzt wurde die vernichtende Kritik des Landesdatenschutzbeauftragten nicht schlüssig entkräftet. Ob das bis zum Projektstart gelingt, halten wir für fraglich. Und ob Microsoft dann noch die geforderten Anpassungen bis Oktober vornehmen kann, ist umso fraglicher. Aber Sie, Frau Eisenmann, sind wild entschlossen. Was für ein Coup für Microsoft. Eine Schulplattform von Microsoft ist ein Dammbruch. Wenn sich Baden-Württemberg als erstes Kultusministerium für diese Abhängigkeit in diese Abhängigkeit begibt, werden andere Bundesländer folgen. Dabei sind E-Mails und Arbeitsplätze für Lehrkräfte nur der erste Schritt. Mittelfristig, so der Plan des Ministeriums, werden auch die Kinder die zentrale Dateiablage nutzen. Und später werden ihnen auch die Office-Pakete zur Verfügung stehen. Alles andere wäre auch bildungspolitischer Unsinn. Dann werden sie schon von klein auf mit den Microsoft-Produkten vertraut gemacht und sich später kaum an andere Software umstellen wollen. Das freut den Konzern. So kann er nämlich das Verbot von Produktwerbung an Schulen umgehen. Denn er ist dann ja offiziell autorisierter Dienstleister des Ministeriums. Dieser Login-Effekt, gepaart mit den Datenschutzrisiken, ist ein pädagogischer Kardinalfehler. Kapitalfehler könnte man auch sagen. So haben wir uns das mit der digitalen Souveränität nicht vorgestellt. Und noch etwas. Die Schulplattform mit Microsoft ist eine Zeitbombe. Im ersten Schritt werden nur die Lehrkräfte angeschlossen. Die wehren sich vielleicht noch nicht. Schließlich ist das eine Entscheidung ihres Arbeitgebers. Aber dann, in ein paar Monaten, kommen die Eltern ins Spiel. Wir wissen, dass viele Eltern und Lehrkräfte in Baden-Württemberg nicht einverstanden sind mit datensammelnder Software. Was ist, wenn Sie Ihre Grundrechte wahrnehmen und klugerweise die Datenschutzerklärung von Microsoft nicht akzeptieren wollen? Wollen Sie dann ein Ja erzwingen oder Kinder vom Unterricht ausschließen? Die Zustimmung zur Datenverarbeitung muss freiwillig sein. Da beißt sich die DSGVO mit der Schulpflicht, Frau Ministerin, oder? Würden Sie, liebe Frau Eisenmann, wollen, dass ein Konzern und US-Geheimdienste wissen, was Sie in Ihrer Jugend über gängige Erörterungsthemen der 70er Jahre in Aufsätzen geschrieben haben? Über Sterbehilfe, Abtreibung, Homosexualität oder Todesstrafe? Diese Frage sollten sich im Übrigen auch andere Schulen und Ministerien stellen, die mit Microsoft liebäugeln. Sie dürfen sich gerne von dieser Laudatio mit angesprochen fühlen, wenn wir sagen, Frau Eisenmann, kehren Sie um. Stoppen Sie Ihre Pläne zur Einführung von Microsoft 365 als Bestandteil der Bildungsplattform, bevor es zu spät ist. Bevor Eltern- und Lehrerverbände Sie mit einer Klagewelle überziehen. Gehen Sie den Weg weiter, den Sie mit dem Einsatz von Threema, BigBlueButton und Moodle bereits eingeschlagen haben. Setzen Sie weiter auf freie Software. Offene Formate, Dezentralität und Nextcloud, Software, die übrigens direkt vor Ihrer Haustür in Stuttgart entwickelt wird. Kostentechnisch ist das sowieso das Beste. Das findet auch der Landesrechnungshof. 24 Millionen sind für die Bildungsplattform Baden-Württemberg geplant. Investieren Sie dieses Geld in die Anpassung freier Software für Ihre Belange. Bauen Sie Know-how auf. Rüsten Sie Serversysteme und Speicherplatz auf, so wie Sie es beim Moodle-Einsatz zu Beginn der Corona-Krise getan haben. Vom so investierten öffentlichen Geld profitieren dann nämlich auch andere. Stichwort Public Money, Public Code. Ja, das wird dann vor der Landtagswahl nicht mehr alles fertig. Aber Eltern und Lehrkräfte werden es Ihnen danken. Und unsere freiheitlich-demokratischen Bildungsideale, die es allemal wert sind, erhalten zu werden, die auch. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2020 in der Kategorie Digitalisierung, Frau Dr. Susanne Eisenmann.
Vielen Dank, Lena Simon. Frau Eisenmann ist nicht gekommen. Vor 20 Jahren, als die ersten Big Brother Awards verliehen wurden, da hatte der ausrichtende Verein Föbot, heute Digital Courage, ungefähr 80 Mitglieder. Inzwischen sind es, was schätzt ihr? Fast 3000. Das ist fantastisch und das hilft der Arbeit von Digital Courage und für die Big Brother Awards sehr, denn ihre Arbeit ist sehr, 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 sehr rechercheaufwendig. Kostet viel Zeit und damit eben auch Geld. Da ist es schön, wenn möglichst viele Menschen finanziell etwas helfen. Vielen Dank dafür. Und natürlich auch der Hinweis, mehr noch als in früheren Jahren ist in diesem Corona-Jahr Digital Courage auf Spenden angewiesen und auf weitere Mitglieder. Wer Mitglied werden möchte, wer spenden möchte, alle Infos findet ihr auf digitalcourage.de. Und alle, die noch heute Abend Mitglied werden, bekommen ein Buch geschenkt. Ist doch richtig, ne? Ja, ist richtig. Bekommen ein Buch geschenkt, ja. Genug gelockt. Jetzt vor dem nächsten Big Brother Award noch einmal Musik mit dem fantastischen Pianisten Matthias Kemper. Vielen Dank, Matthias Kemper. Es gibt natürlich noch eine weitere Möglichkeit, Digital Courage zu unterstützen, indem man etwas aus ihrem Shop kauft. Immer wieder schöne neue Ideen. Ich habe mal zwei mitgebracht. Es gibt eine neue Reihe von kleinen Büchern mit kompakten Infos. Hier zum Beispiel zum Thema Datenschutzrechte durchsetzen, Tipps für Lehrkräfte und Eltern. Und es gibt Postkartenaufkleber mit schönen Wortschöpfungen wie diese hier. Script Kitty. Oder wie wäre es mit Python-Beschwörerin oder Top-Level-Domina, Bundeskanzlerin. 16 Postkartenmotive gibt es mit absehbaren Aufkleber, bestens geeignet für alle Hacker und Hexen. Jetzt sind wir beim nächsten Big Brother Award. Der wird vergeben in der Kategorie Arbeitswelt. Und wenn die Kombination Arbeitswelt und Datenschutz auftaucht, dann ist das ganz klar ein Fall für Professor Dr. Peter Wedde, Arbeitsrechtler und Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences. Herzlich willkommen, Peter Wedde.
Ja, Andreas, vielen Dank. Bevor ich zu meiner Laudatio komme, erlaube ich mir eine kleine spontane Vorbemerkung. Wenn man hier als Laudator herkommt, jedes Jahr, dann setzt man sich an einen vorzüglich gedeckten Tisch. Alles ist angerichtet, man kriegt einen Ablaufplan, so ein Schildchen angesteckt und dann läuft das alles. Man muss nur noch warten, dass man dran ist. Ich weiß, dass das jedes Jahr eine ziemliche Herausforderung ist, weil, glaube ich, alle, die hier arbeiten, hinter den Kulissen für kleines Budget, aber mit umso mehr Engagement arbeiten. Und dann habe ich, als ich da saß, diesen Film gesehen habe, den ich klasse fand, 20 Jahre. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich da schon mitmache. Man sieht so jung aus auf manchen alten Filmen. Habe ich gedacht, mein Gott, jetzt wird dieser 20., das 20. Jahr verbunden bleiben, das war das Ding im Corona-Jahr. Jetzt hoffe ich ja, dass wir zum 21. Jahr alle gesund und munter sind, das alles überstanden haben. Zu Corona ließe sich auch sehr viel sagen in der Jury-Sitzung. Das machen wir dann vielleicht irgendwann. Das ist mir ganz persönliches Bedürfnis. Ich denke, ich rede im Namen aller externen Laudatoren. Die internen sind ja mal ausgeschlossen. Wenn ich den Leuten bei und hinter Digital Courage und all den Helferinnen und Helfern hinter der Kulisse mal ganz herzlich danke. Herzlichen Dank. Ja, und nun komme ich zu einer Sache, wo ich nicht so viel danken will. Der Big Brother Award 2020 in der Kategorie Arbeitswelt geht an die HM, Hennes und Mauritz, BV und Co. KG mit Sitz in Hamburg. Die Jury des Big Brother Awards zeichnet damit das jahrelange und hinterhältige rechtswidrige Erheben und Verarbeiten datenschutzrechtlich herausragend geschützter Beschäftigtendaten im H&M-Kundencenter in Nürnberg aus. Dass so ein junges, modernes und hippes Unternehmen wie H&M den Big Brother Award bekommt, ist eigentlich unfassbar. Jedenfalls dann, wenn man die Werte im Unternehmen, die im Unternehmen tatsächlich gelebt und umgesetzt werden sollen, anschaut, die auf der Bewerbungswebseite vorgestellt werden. Dort steht nämlich, dass die Unternehmenskultur von H&M sich an folgenden Werten orientiert. Ich zitiere, wir sind ein Team. Wir glauben an den Menschen. Unternehmerisches Denken und Handeln, ständige Verbesserung, Kostenbewusstsein, offen und gerade heraus, keep it simple. Und zumindest das offen und gerade heraus hat im Kundenzentrum des Konzerns in Nürnberg eindeutig nicht funktioniert. Von hier betreuen rund 700 Beschäftigte des HM-eigenen Callcenters alle Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich. Im Oktober 2019 wurde öffentlich bekannt, dass in diesem Kundenzentrum nicht nur ein großes Interesse an Wünschen, Bedürfnissen und Problemen der Kunden und Kundinnen besteht, sondern auch an höchst privaten und persönlichen Informationen über die dort Beschäftigten. Am 25.10.2019 berichtete nämlich die FAZ pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erstmals darüber, dass es im Kundenzentrum Nürnberg einen Führungskräften und Teamleitern zugänglichen Computerordner gab, in dem detaillierte, systematische und heimliche persönliche Informationen über Beschäftigte erfasst wurden. Dort war etwa zu lesen, wie es um Beziehungen von Beschäftigten bestellt war, mit welchen Partnern sie gerade eine Nacht verbracht hatten, wo gerade einen Ehekrach gab und wo eine Scheidung anstand. Ist ja auch irgendwie eine logische Reihenfolge. Gleichermaßen fanden familiäre Streitigkeiten oder Todesfälle in Familien- und Bekanntenkreis Eingang in die Auflistung und zu Urlauben wurde beispielsweise festgehalten, ob dieser für Beschäftigte oder ob diese für Beschäftigte erholsam oder aufgrund persönlicher Probleme eher anstrengend waren. Das Erkenntnisse und das Erkenntnisinteresse der Leitungsebene von HM machte auch vor Gesundheitsdaten keinen Halt. Jetzt wird's ganz gruselig. In personenbezogenen Daten fanden sich beispielsweise Informationen zu Erkrankungen von Beschäftigten und deren Angehörigen, einschließlich Details zu Krankheitsverläufen. Der zuständigkeitshalber eingeschaltete hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Johannes Kasper, ließ nach ersten Recherchen hierzu wissen, dass in Nürnberg diverse Krankheiten von Beschäftigten, ich zitiere, von der Blasenschwäche bis zur Krebserkrankung, Zitat Ende, erfasst wurden. Ergänzt wurde das Ganze durch eine Melange von Vermutungen und Gerüchten, etwa zu Menstruationsproblemen einzelner Mitarbeiterinnen. Auch das fand Eingang in die Akten. Zusammengetragen wurden all diese sensitiven Informationen von Teamleitungen und anderen Vorgesetzten. Sie stammten insbesondere aus gemeinsamen Plauderrunden, bei HM ist man da sehr kollegial, in den Büroräumen, aus Raucherpausen, aber auch sogenannten Welcome-Back-Gesprächen, die zum Beispiel immer nach Urlauben stattfanden. Dabei wurde offenbar ganz gezielt nach Privaten gefragt. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in detaillierten digitalen Notizen festgehalten, die der gesamten Leitungsebene von HM vor Ort zugänglich waren. Darüber, dass diese privaten Informationen gezielt abgefragt wurden und Eingang in zentrale Dateien finden würden, wurden die Beschäftigten natürlich mit keinem Wort informiert. Als ich für den Big Brother Award recherchiert habe, habe ich mit einigen Beschäftigten sehr intensiv sprechen können. Die haben mir Aufzeichnungen gezeigt, die über sie persönlich angelegt wurden und die sie dann im Rahmen der Information bekommen haben. Da einige dieser Personen immer noch bei H&M tätig sind und Angst vor Nachteilen haben, kann ich hieraus nicht direkt zitieren und will das auch nicht tun, aber ich kann sagen, ich war wirklich entsetzt, dass Vorgesetzte nicht davor zurückgeschreckt sind, erst gezielt eine freundschaftliche Gesprächsatmosphäre zu erzeugen, um dann den Beschäftigten private und persönliche Informationen zu entlocken und die dann anschließend auch für andere Leitungskräfte zugänglich niederzuschreiben und abzuspeichern. Ein solches Vorgehen auf der Basis eines bestehenden beruflichen Vertrauensverhältnisses als mies zu umschreiben, ist nur sehr höflich formuliert. In jedem Fall ist es illegal. Aufgeflogen ist das Ganze 2019 dann ganz zufällig, als nämlich die personenbezogenen Daten plötzlich im internen Netz frei zugänglich waren. Die Betroffenen wollten das gar nicht glauben, dass da Ordner waren mit Informationen über sie alle. Die haben natürlich mal ein bisschen recherchiert. Das spricht dafür, dass es bei H&M auch um den technischen und organisatorischen internen Datenschutz nicht durchgängig gut bestellt ist. Wäre ich Kunde dieses Unternehmens, ich bin dafür, glaube ich, ein bisschen zu alt, dann würde mich die Situation ziemlich beunruhigen. Immerhin, das Unternehmen hat dann nach ersten Presseberichten über die Aufzeichnungen die für den Hauptsitz in Hamburg zuständige Aufsichtsbehörde informiert. Die befasst sich seitdem mit dem Vorfall. Den Beschäftigten selbst wurde intern mitgeteilt, dass es sich lediglich um Einzelfälle handelt und dass sich ein Großteil der Führungskräfte an datenschutzrechtliche Vorgaben gehalten hätte. In einer Nachricht an die Beschäftigten hieß es beispielsweise, ich zitiere, wir möchten nochmals in aller Form um Entschuldigung bitten, dass ihr durch die Vorfälle in eine unangenehme Lage geraten seid und dass Unsicherheiten aufgetreten sind. Zitat Ende. Alles also wieder gut. Einzelne machen in der Teamleitung und als Vorgesetzte Fehler. Die Unternehmensleitung zeigt das selbst an, entschuldigt sich und das war's. Ich denke, nein. Aus den Kreisen der Beschäftigten verlautete schon im Januar 2000, dass die angekündigte rasche Aufklärung der Angelegenheit so nicht stattgefunden hat. Es wurde zudem von einigen Beschäftigten der Verdacht geäußert, dass die Dateien vor ihrer Einsichtnahme manipuliert, gereinigt worden sind. Eine Mitarbeiterin wird mit der Aussage zitiert, dass ein Klima der Angst und Einschüchterung herrschte nach diesen Vorfällen. Sie selbst wollte deshalb auch namentlich nicht genannt werden. Ein Teil der betroffenen Beschäftigten hat inzwischen selbst gekündigt, weil sie die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, die nach den Vorfällen eingesetzt haben, nicht weiter ertragen wollten, besonders die Spitzeleien. Und die haben sich dann besonders geärgert, das hat mir in der vorletzten Woche noch eine der Betroffenen erzählt, dass das Gerücht herrscht, jeder der Mitarbeiter in Nürnberg sollte eine Entschädigungszahlung von 2.500 Euro bekommen, auch die Teamleitungen, die die Dateien erstellt haben. Da hat sich das Ausforschen dann wirklich gelohnt. Immerhin, es gibt einen Betriebsrat in Nürnberg, dem ich wirklich viel Erfolg wünsche und der jetzt tätig ist. Ja, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat es nicht überrascht. Der ausufernde Kontrollwahn in dem Callcenter von H&M ist leider kein Einzelfall. In der Callcenter-Branche hat sich zwar in den letzten 20 Jahren, seit ich dem untersuche und beachte, vieles zum Guten verändert. Eine Reihe von Unternehmen hält sich an arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Vorgaben. Umfassende Informationen, Überwachung von Beschäftigten finden aber dennoch weiterhin in einzelnen Callcentern statt. Allerdings haben die gar nicht mehr nötig, deswegen ist das bei H&M ziemlich antiquiert, haben die es gar nicht mehr nötig, Beschäftigte mühsam persönlich auszuhorchen, um an Informationen zu kommen über Stimmung und Krankheit. Das lässt sich nämlich inzwischen mit spezieller KI-Software viel einfacher erledigen. Das haben wir hier mehrfach im Big Brother Award schon angeprangert, zum Beispiel 2014 für eine RWE-Tochter, die Tastatur- und Mausklicks registriert hat, oder im vergangenen Jahr 2019 für die Stimmenanalyse-Software der Firma Presire. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist die Callcenter-Branche so auffällig für Überwachungsexzesse und schlechte Arbeitsbedingungen? Ich glaube, es ist ganz einfach. Da arbeiten viele, viele tausend Menschen, nicht nur aus Spaß, sondern um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und weil sie deshalb das brauchen, haben sie Angst, öffentlichkeitswirksam das bekannt zu machen, was da an Arbeitsbedingungen herrscht. Wer in Callcentern kritisch auftritt und Rechte einfordert, dem wird in der Regel der Arbeitsvertrag nicht verlängert. Das sind meist befristete Arbeitsverträge oder die versprochene Vollanstellung, Daueranstellung wird einfach zurückgenommen. Wer sich über unzulässige und zu weitgehende Kontrollen beschwert, der ist ebenfalls schnell raus. Es ist einfach weiterhin in großen Teilen eine prekäre Branche. Nicht nur die Fleischindustrie, sondern auch die Callcenter. Wo es Betriebsräte gibt, berichten deren Mitglieder immer wieder hinter vorgehaltener Hand, ohne Namensnennung, von persönlichen Repressionen bis hin zu persönlichen Bedrohungen. Und da überlegen sich Beschäftigte schon, ob sie Details über stattfindende Kontrollen an die Öffentlichkeit weitergeben wollen. Zumal wir in Deutschland ein Gesetz, das solche Whistleblower, Informanten wirksam vor Nachteilen und Sanktionen schützt, nicht haben, anders als in vielen anderen Ländern. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir nächstes Jahr wieder bei der Jury-Sitzung ganz viele Preisträger aus der Callcenter haben. Wir werden sie auch sicher wieder auszeichnen. In diesem Fall kann man sagen, HM hat da leider eine Vorbildfunktion. Ich möchte es nochmal wiederholen. Herzlichen Glückwunsch HM zum Big Brother Award 2020 in der Kategorie Arbeitsrecht. Dankeschön.
Vielen Dank, Peter Wedde. Nach deinem Dank an das gesamte Big Brother Award Team, jetzt der Dank an die Jurymitglieder Rena Tangens, Padelun, Dr. Rolf Gössner, Professor Dr. Peter Wedde, Dr. Thilo Weichert, Frank Rosengart und Lena Simon als Gastautorin. Vielen Dank für die Stunden um Stunden, die ihr mit Recherche, mit Diskussion und sicherlich auch mit langem Feilen an der passenden Laudatio verbracht habt. Vielen Dank an die Jury. Ja, und schon sind wir bei der letzten Kategorie des Abends. Da geht es um Geschichtsvergessenheit. Eins darf ich vorwegnehmen, Preisträger ist nicht die AfD. Wer es ist, sagt uns jetzt Padelun von Digital Courage.
Wenn so wenige Menschen bei einer Datenschutzveranstaltung im Raum sind, wird mir ganz heimelig zumute. So war das früher immer. So. Den Big Brother Award 2020 in der Kategorie Geschichtsvergessenheit erhält stellvertretend für seine Kolleginnen und Kollegen, also eine Kollegin aus Schleswig-Holstein und seine Kollegen, Georg Mayer, der Innenminister von Thüringen, und er ist amtierender Vorsitzender der Innenministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland. Und den Preis bekommt er und sie, na, die müssen da reden, das hatten wir schon angekündigt, es tut mir leid. Die Innenministerkonferenz bekommt den Preis für die Absicht, auf der Basis der Steueridentifikationsnummer eine lebenslange Personenkennziffer einzuführen. Kleine Geschichte. 1981, das ist jetzt fast 40 Jahre her, da fuhr ich per Bahn mit einem riesigen Sack voller Super-8-Filme von Graz nach Düsseldorf. Das heißt, ich wollte nach Düsseldorf fahren, denn an der deutsch-österreichischen Grenze war die Fahrt erst einmal zu Ende. Man hatte mir in Österreich mein einziges Ausweisdokument abgenommen, meinen Reisepass. Die genauere Geschichte dazu mag ein andermal erzählt werden. Ich hatte nicht mit großen Problemen gerechnet an der Grenze, denn ich hatte, so dachte ich, eine geheimnisvolle Macht. Ich konnte meine Personalausweisnummer auswendig hersagen und damit, so dachte ich, könnte schnell festgestellt werden, dass ich der wahre und einzige Padelun bin und dass man mich sofort ein- und weiterreisen ließe. In den folgenden 8 Stunden, die ich zusammen mit dem freundlichen Grenzbeamten verbrachte, lernte ich dann etwas über Personennummern. Vor allem lernte ich, dass es solche Personennummern nach 1945, nachdem klar war, wie sehr das Durchzählen und Erheben von statistischen Daten den Nazis beim Morden geholfen hatte, nicht mehr geben sollte. Das hat der Parlamentarische Rat, bestehend aus 66 Männern und 4 Frauen, übrigens fast allesamt Zuchthäusler, KZler, Fahnenflüchtige und Widerständler, so in den Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes geschrieben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Deswegen ist die Personalausweisnummer nicht rückführbar auf die Person und die Nummer wird bei jedem Ausweis, den ich neu beantrage, neu vergeben. Kein Mensch soll auf deutschem Boden jemals wieder zu einer Nummer abgestempelt werden oder gar mit einer solchen Nummer eindeutig tätowiert werden. Und ich, junger Depp, fand das damals einfach nur furchtbar uneffektiv. 8 Stunden musste ich auf diesem Grenzposten ausharren, nur weil die da oben die blöde Nummer aus irgendwelchen romantischen Gründen nicht zur Suche freigeben. Ich fand das nicht so wichtig. Der Krieg war lange vorbei und die Nazis und Faschisten würden nie wiederkommen, dachte ich in meiner jugendlichen Fehleinschätzung. Und was ich nicht im Blick hatte, derartige Personenkennziffern wurden in 2 Diktaturen auf deutschem Boden, im Nazi-Deutschland und in der DDR, zur Erfassung, zur Repression bis hin zur Vernichtung genutzt. Sie widersprechen dem Geist des Grundgesetzes. Und schon 1969 hatte sich das Bundesverfassungsgericht mit der Personen-ID zu beschäftigen. In der Mikrozensusentscheidung zum ersten Mal haben sie dort gleich eine Absage erteilt und dann noch übrigens noch mehrmals. Es sei verfassungswidrig, sagten die Richter, und ich zitiere, den Menschen zwangsweise in seiner ganzen Persönlichkeit zu registrieren und zu katalogisieren und ihn damit wie eine Sache zu behandeln, die in einer Bestandsaufnahme in jeder Beziehung zugänglich ist. Im Mai 1976 stellte dann der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags fest, und ich zitiere, dass aus verfassungs- und rechtspolitischen Gründen die Entwicklung, Einführung und Verwendung von Nummerierungssystemen, die eine einheitliche Nummerierung der Gesamtbevölkerung ermöglichen, unzulässig seien, und an diesem Votum scheiterte seinerzeit der erste Entwurf eines Bundesmeldegesetzes. 2007 hat dann der damalige Finanzminister Peer Steinbrück die Steuer-ID eingeführt. Wir haben ihm dafür bereits damals, also vor 13 Jahren, einen Big Brother Award verliehen. Damals wurde noch hoch und heilig geschworen, dass diese Steuer-ID niemals zu einer Personenkennziffer ausgeweitet werden soll. Und jetzt haben wir den Salat. Im Februar 2020 haben wir bei unserer Big Brother Award Jury-Sitzung über die Personenkennzahl als Kandidat gesprochen. Und ich weiß noch, dass wir erst gar nicht so wirklich glauben wollten, dass es so ein Gesetzesvorhaben wirklich gibt. Also klar, darüber wird geredet, aber dass sie es wirklich machen wollen, das schien uns unglaublich. Und dann stießen wir auf den Nationalen Normenkontrollrat, der ein von McKinsey und Company ausgearbeitetes Gutachten vorstellte mit dem Fazit, es bräuchte ein Registermodernisierungsgesetz. Und damit ließen sich dann 6 Milliarden Euro im Jahr einsparen. Sie wussten aber schon gleich, das ist nicht ganz koscher. Dafür sei mutiges politisches Handeln gefragt, steht da. Und ich denke mir, ja, den Mut muss man erstmal haben, dem ganz banalen Bösen Monitor und Keyboard hinzuhalten. Markus Reuter vom Blog Netzpolitik.org schreibt über dieses McKinsey-Guthaben, und ich zitiere, das Gutachten weist auch darauf hin, dass die Einführung einer Personenkennziffer sowohl als aus verfassungsrechtlicher wie auch datenschutzrechtlicher Perspektive schwierig ist. Problematisch ist die Einführung einer Personenkennzahl unter anderem wegen des möglichen Verstoßes gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Dieses Urteil untersagt dem Staat die Verknüpfung von personenbezogenen Daten mit einer übergreifenden Identifikationsnummer wegen einer möglichen Profilnummer. Natürlich. Zitat Ende. Ich als Künstler weiß sowas. Warum wissen das nicht studierte Juristen? Naja, okay. Aber tatsächlich hat sich die 212. Innenministerkonferenz nach einer Vorlage der Abteilung V, römisch 2, 2 des Bundesinnenministeriums, das ist die Abteilung von Frau Dr. Leier für die Eingeweihten, mit dem Gutachten befasst und beschlossen, das nun durchzuziehen. Nicht einstimmig, möchte ich hinzufügen. Einige Bundesländer haben wohl dagegen gestimmt, aber vergeblich. Und die Initiative Freiheitsfuhr, Kollegen aus Hannover, sehr engagiert, hatten bereits im Dezember letzten Jahres allen Innenministerien in Deutschland angeschrieben und befragt. Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen fanden die Personen-ID demnach uneingeschränkt gut. Berlin und Bremen wollten noch überlegen. NRW, Sachsen-Anhalt und Saarland wollten jetzt lieber nichts dazu sagen und die restlichen Bundesländer und das Bundesinnenministerium haben die Anfrage von Freiheitsfuhr einfach mal ignoriert. Die Steuer-ID soll noch in diesem Herbst vom Bundeskabinett im Konjunkturpaket versteckt, wo es sowas wie der Fischereiausschuss auf EU-Ebene, soll es dann eine Personen-ID werden. Dann sind Menschen wieder eine Nummer für alle Behördengänge. Damit dieses neuerliche Verbrechen gegen das Grundgesetz nicht so auffällt, soll eine ominöse zusätzliche Behörde zwischengeschaltet werden. Also die kriegt die Nummer und die geht dann dran. Das ist so ein ähnlicher Trick, wie schon vor Jahren das mal gemacht wurde, zur faktischen Zusammenführung der Melderegister. Die Datenbanken an sich blieben zwar getrennt, aber es wurde ein Index darüber gelegt. Und Sie alle wissen, was ein Index ist. Auf Milliarden von Computern finde ich durch die Eingabe von zwei Worten in einer Suchmaschine genau die Information, die ich brauche. Also es ist nicht geschützt. Wenn das nun als Konjunkturmaßnahme mit dem Namen Registermodernisierung daherkommt, weil Digitalisierung so wichtig sei, dann sollten wir endlich das Wort Digitalisierung als Unwort des Jahres vorschlagen. Danke. Aber geht noch weiter. Digitalisieren müssen wir, gar nichts müssen wir. Unsere einzige Verpflichtung ist es, eine lebenswerte Welt für alle Lebewesen, Flora und Fauna zu schaffen und friedlich miteinander zu leben. Jetzt nochmal den Applaus, das wäre gut. So. Auf diesen Angriff dieser Behörden können wir eigentlich nur noch mit Sarkasmus antworten. Immerhin steht da nicht die ganze Familiengeschichte dieser einen Nummer kodiert drin. So war es beim Nazi-Original, da konnte ich alles draus lesen, sondern nur noch das örtlich zuständige Finanzamt, wo man dann geboren wurde. Das ist aber kein ernsthafter Trost. Und jetzt noch für die Leute da draußen, die das mit der Effektivität immer noch zu wichtig nehmen und noch denken, wie praktisch. Ihr mögt ja vielleicht recht haben, dass es praktisch ist. Eine Nummer für alle Fälle, kein Notizbuch voller Nümmerchen bei verschiedenen Ämtern mehr, sondern alles auf einen Blick, in einer Datei, bei jedem Amt, mit dem ich es zu tun habe. Ja, das ist praktisch. Aber es ist ein weiterer Schritt, das Grundgesetz zu missachten und auszuhebeln, und den eigentlichen Souverän, die Bürgerinnen und Bürger, nicht nur zu entmächtigen, sondern obendrein zu entwürdigen. Und ich sehe heute mit dem Abstand von 39 Jahren, dass sich in tausenden von Meinungsbekundungen meine eigene avantgardistische Dummheit von damals widerspiegelt. Leider nicht nur auf den schmuddeligen Straßen der Social-Media-Kommentare, sondern auch in den Arbeiterhaushalten, in den Bürgerhäusern, in den Medien und am schlimmsten auch am Kabinettstisch und am allerschlimmsten in den Parlamenten, die geschichtsvergessen solche Pläne schmieden und durchmogeln wollen. Das heutige hoheitliche Denken ist beherrscht von den Besprechungen des großen Internets für großes Geld ohne große Anstrengung und vom weinerlichen Bekämpfen all derer, die dem maximalen Gewinn auch bei hoheitlichen Verwaltungsakten irgendwie im Schwege stehen könnten. 6 Milliarden Euro, so die Verheißung, sollen durch diese Personenkennziffer eingespart werden. Dabei wird andersrum ein Schuh draus. Diese 6 Milliarden Euro, die es offenbar kostet, Verwaltungsdatenbanken getrennt zu verwalten zu lassen, sind gut investiertes Geld, um die Bevölkerung vor dem Staat zu schützen. Und diesen Schutz braucht es nicht nur, wenn noch mehr Faschisten in die Parlamente kommen, sondern auch und gerade, wenn sich dort lupenreine Demokraten tummeln. Wo sind die gewählten, mandatierten Menschen, die jetzt aufschreien und das Wahrhafte wollen und das Grundgesetz vor Angriffen durch Behörden und Verwaltung verteidigen? Stattdessen hören wir aus Ministerien und Parlamenten immer, wie jetzt, das verstößt gegen das Grundgesetz? Obwohl es so praktisch ist, wollen wir aber haben. Obwohl das Grundgesetzkorrektiv, das Bundesverfassungsgericht, immer mal wieder mahnend die höchstrichterliche Stimme erhebt, wird die Regierung nicht klüger. Sollte die Personenkennziffer gesetzt werden, werden diejenigen unter uns, die nicht geschichtsvergessen sind, gegen diese neuerliche Anmaßung von Regierungshandeln aufstehen müssen. Und wir rufen Verfassungsjuristinnen und Staatsrechtlerinnen und natürlich auch Sie, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, dazu auf, uns dabei zu unterstützen. Bis dahin erstmal herzlichen Glückwunsch, liebe Innenministerkonferenz, Herr Mayer. Und ich hoffe, Sie ziehen das Gesetz zurück und tun es dahin, wo es hingehört, in Schredder.
Vielen Dank, Padelun. Auch Herr Mayer wurde nicht gesichtet. Bei der geringen Besucheranzahl ist das ja schnell rausgefunden. Das waren 7 Big Brother Awards in diesem Jahr. Informativ, erhellend, erschütternd. Da war eine Menge dabei. Und das war eine ganz besondere Big Brother Award Verleihung 2020. Besonders, weil eben Jubiläum und besonders, weil diese 20 Jahre nicht gebührend gefeiert werden konnten mit euch allen da draußen. Trotzdem sind die Veranstalter froh, dass es die Verleihung überhaupt geben konnte. Denkt bitte dran, Spenden und Neumitglieder bei Digital Courage sind herzlich willkommen. Wie es geht, steht auf digitalcourage.de. Alle neuen Mitglieder bekommen bis 24 Uhr bekommen als Dank ein Buch geschenkt. Und wenn jemand von euch jetzt sagt, oh, da würde ich aber auch gerne mal mitarbeiten, das ist ja total spannend, das Digital Courage Team sucht Verstärkung. Wenn du dich für die Themen von Digital Courage interessierst, vielleicht sogar dafür brennst, wenn du dich freust, mit deiner Arbeit auch was bewegen zu können, wenn du dich für Politik ebenso wie möglicherweise für Technik oder Gesellschaft interessiert und wenn du ein bisschen was auf dem Kasten hast, Texten, Web oder Video zum Beispiel oder Recherche, dann melde dich unter bewerbung@digitalcourage.de. Einen Sektempfang wie sonst gibt es nicht, dafür Service am Platz. Ich möchte alle Besucher hier im Saal bitten, noch einen Augenblick sitzen zu bleiben. Ihr bekommt den Sekt eben direkt an eurem Platz serviert. Das hat es in 20 Jahren Big Brother Award auch noch nicht gegeben. Und dann stoßen wir an auf alle, die die 20. Big Brother Award Verleihung möglich gemacht haben, vor und hinter den Kulissen. Ein herzliches Dankeschön auch an die Zuschauer hier im Saal und an alle da draußen. Vielleicht feiert ihr auch noch ein bisschen. Wir wünschen euch und uns alles Gute, verabschieden uns bis zum nächsten Big Brother Award. Bleibt gesund und tschüss.
abgeschaltet. Doch, dann einmal für alle heben wir das Glas und am Tisch dürfen Sie dann selber entscheiden, ob Sie anstoßen wollen oder nicht. Bitte weiterspielen, ja.